Stell dir vor, du planst ein richtig massives, offizielles Regierungsgebäude. Also so ein richtiges Statement mitten ins Zentrum deiner Stadt.
Richtig zentral, ja. Für jeden sichtbar.
Genau. Aber, und jetzt kommt's, du baust das komplette Konstrukt aus Materialien und mit Techniken, die von der allerhöchsten Baubehörde strengstens verboten wurden.
Das wäre heute, ja, also bei unseren strengen Bauabnahmen, absolut undenkbar. Da würde doch wahrscheinlich noch am selben Tag der Bagger anrollen und alles wieder einreißen.
Eben. Aber wir reden hier halt nicht von heute. Wir schauen uns heute auf unserer Reise ein Gebäude an, das exakt diese, ich sag mal, illegale Entstehungsgeschichte hat und das vor fast 450 Jahren.
Eine ziemliche Hausnummer.
Ja, absolut. Und wir stützen uns bei dieser Untersuchung exklusiv auf die Plüderhäuser Geschichtsblätter. Genauer gesagt auf die Ausgaben Nummer 6, 7 und vor allem auf einen extrem detaillierten Bericht aus der Nummer 21.
Genau, da geht es nämlich um die Einweihung des alten Rathauses.
Richtig. Unser voller Fokus liegt heute auf diesem alten Rathaus der Gemeinde Plüderhäuser im Remstal. Wir zerlegen quasi, wie dieses eine einzige Fachwerkhaus Krieg, Feuer, absurde Baugesetze und, naja, auch die Ignoranz der Moderne überlebt hat.
Und wenn wir uns das genauer anschauen, dann merken wir schnell, dass dieses Haus viel mehr ist als nur irgendwie gestapeltes Holz und Lehm.
Sondern?
Wenn man diese physikalischen und historischen Schichten abträgt, dann lernt man nicht nur was über Architektur, man lernt was über die Mechanismen der Macht, also wie Räume psychologisch wirken und wie sich so eine Gesellschaft über Jahrhunderte transformiert.
Das ist ein super Punkt. Lass uns da direkt mal am Anfang ansetzen, weil die bloße Existenz von diesem Gebäude entspringt ja eigentlich einer totalen Katastrophe. Wir springen mal ins frühe 16. Jahrhundert.
Ja.
Da gab es keinen feierlichen Spatenstich, sondern da war eigentlich nur Asche.
Die Vorgeschichte ist tatsächlich extrem brutal. Also im Jahr 1519, da ziehen Truppen unter der Führung von Jörg Staufer von Blosenstaufen durch das Remstal.
Okay.
Und Plüderhausen wird bei diesem Feldzug regelrecht dem Erdboden gleichgemacht. Die Quellen sprechen davon, dass 80 Wohnhäuser und die örtliche Kirche komplett niederbrennen.
Wow, 80 Häuser. Ich meine, das war zu der Zeit ja im Grunde die komplette Siedlung. Das ist ein völliger Kollaps von dieser Dorfstruktur.
Absolut.
Aber die Gemeinde erholt sich dann wieder, wenn auch quälend langsam. Und hier kommt dann unser Gebäude ins Spiel. Laut den Aufzeichnungen wissen wir nämlich fast auf den Tag genau, wann dieses alte Rathaus hochgezogen wurde, nämlich im Jahr 1569.
Ganz genau, 1569.
Moment, da muss ich dich direkt mal unterbrechen. Woher weiß man denn bei einem Fachwerkhaus, das 450 Jahre alt ist und gefühlt 100 Mal umgebaut wurde, so unfassbar exakt, dass dieses Holz genau aus dem Jahr 1569 stammt? Da liegt ja wohl keine Quittung vom Sägewerk mehr im Keller, oder?
Schön wär's. Nein, das verdanken wir einem wirklich faszinierenden wissenschaftlichen Verfahren, der sogenannten Dendrochronologie.
Okay, das musst du erklären.
Das Prinzip ist eigentlich simpel, aber die Anwendung ist hochkomplex. Man entnimmt den massiven Eichenbalken des Hauses kleine Bohrkerne. Und jeder Baum bildet ja pro Jahr einen Ring aus.
Klar, Jahresringe kennt man.
Genau. Und die Breite von so einem Ring hängt extrem vom Wetter ab. In einem feuchten, warmen Jahr wächst der Baum viel, also wird der Ring breit. In einem extrem trockenen Jahr ist der Ring halt schmal.
Ah, okay. Der Baum speichert da also quasi den Wetterbericht seiner eigenen Lebenszeit ab.
Ganz genau. Und weil das Wetter in einer bestimmten Region für alle Bäume ja relativ gleich ist, ergibt sich da so ein einzigartiges, fast schon strichcodeartiges Muster an breiten und schmalen Ringen.
Verstehe.
Und Wissenschaftler haben jetzt über Jahrzehnte hinweg sogenannte Masterchronologien für Mitteleuropa erstellt. Die haben einfach lebende Bäume mit Bauholz aus verschiedenen Jahrhunderten überlappt.
Wahnsinn.
Ja, und wenn du jetzt den Bohrkern aus dem Plüderhäuser Rathaus unter dein Mikroskop legst und dieses Ringmuster mit der Masterchronologie abgleichst, dann kannst du das Felddatum des Baumes fast auf das Jahr genau bestimmen.
Krass. Die Bäume für das Rathaus wurden also wirklich exakt um 1569 gefällt. Und der Standort, wo man dieses neue Machtzentrum dann hingebaut hat, der war ja auch extrem strategisch gewählt. Professor Dr. Fritz Weller beschreibt das im Geschichtsblatt 21 ziemlich anschaulich. Er nennt die Rems, also diesen Fluss da im Tal, eine Demarkationslinie.
Ja, das war damals die geografische und soziale Realität der Gemeinde. Die Rems mäanderte damals noch wild durch das Tal.
Okay.
Und im südlichen Teil, also direkt am Fuß von den Hängen, da lebten die Wengerter, also die Weinbauern. Im nördlichen Teil lagen dann weitere Siedlungen in Flussnähe. Und das Rathaus wurde jetzt exakt an diesen flachen Furten platziert, wo die Fuhrwerke durch den Fluss mussten.
Ah, es war also so eine Art architektonisches Scharnier, das diese beiden Ortshälften zusammengehalten hat.
Besser kann man es nicht ausdrücken, ja?
Ein Scharnier, das aber bautechnisch ein echter Rebell war. Da kommen wir nämlich jetzt zu diesem illegalen Bauskandal, den ich am Anfang erwähnt habe.
Oh ja.
Das Rathaus ist ja ein typischer zweistöckiger Fachwerkbau. Und das Obergeschoss ragt da so etwas über das Erdgeschoss hinaus. Die Balken bilden dort eine Figur, die man das schwäbische Männlein nennt. Das musst du uns kurz visuell übersetzen, für alle, die noch nie so einen Männlein im Holz gesehen haben.
Klar. Also stell dir vor, du stehst vor einer Fachwerkwand. Die senkrechten Pfosten und die waagerechten Balken bilden ja einfache Rechtecke.
Richtig.
Und um diese Rechtecke jetzt statisch zu stabilisieren, baut man schräge Streben ein. Beim schwäbischen Männlein laufen diese Streben von einem zentralen Pfosten gebogen nach außen.
Okay.
Das sieht fast so aus, als würde eine Strichmenschenfigur die Arme nach oben anwinkeln und die Beine breitbeinig fest in den Boden stemmen.
Ah, das sieht also nicht nur hübsch und dekorativ aus.
Nein, überhaupt nicht. Das leitet die Druck- und Zugkräfte in so einem Gebäude einfach optimal ab.
Soweit so handwerklich solide. Aber jetzt kommt der eigentliche Skandal. Die Art und Weise, wie diese Balken miteinander verbunden wurden, die war schlichtweg verboten.
Ganz genau.
Die Quellen sprechen denke ich mal wieder von der sogenannten Überblattung. Diese Technik war 1569 eigentlich schon seit 11 Jahren, also seit 1558, von der Baubehörde der Grafen von Württemberg per Erlass untersagt. Wieso verbietet eine Landesregierung eine Holzverbindung? Was ist denn bitte so schlimm an so einer Überblattung?
Das ist am Ende eine Frage der strukturellen Integrität und der Haltbarkeit. Bei einer Überblattung nimmst du zwei Holzbalken, die sich überkreuzen sollen.
Okay, ich stelle mir das gerade vor.
Genau. Und um die jetzt schön bündig übereinander zu legen, sägst du bei beiden Balken an genau dieser Kreuzungsstelle die Hälfte der Materialdicke weg. Du legst dann also zwei halbierte Balken aufeinander und verlagelst sie.
Klingt für mich total logisch. So würde ich das im Baumarkt auch machen.
Für Laien klingt das super, ja, aber bauphysikalisch ist das ein massives Problem. Erstens schwächst du den Querschnitt des Holzes an exakt dem Punkt, wo die größten Kräfte wirken, mal eben um 50%.
Oh, das stimmt natürlich.
Und zweitens, und das ist für Holz wirklich das absolute Todesurteil, entsteht durch dieses Übereinanderlegen eine feine Spalte, in die dann Regenwasser eindringen kann. Das Wasser bleibt in dieser Fuge stehen, das Holz kann nicht trocknen und, tja, fängt unweigerlich an zu faulen.
Verstehe.
Die Grafen von Württemberg hatten das erkannt und stattdessen den Zapfen und das Zapfenloch vorgeschrieben. Das ist eine viel aufwendigere Verbindung, bei der das Holz in seiner vollen Stärke ineinander gesteckt wird und Wasser einfach abfließen kann.
Die wollten also nachhaltiger bauen, um das damals echt kostbare Eichenholz zu sparen. Aber wenn diese Überblattung in Plüderhausen jetzt trotzdem angewendet wurde, bedeutet das ja, dass die Zimmerleute da 1569 ein komplettes Rathaus nach einer illegalen Methode hingestellt haben? Wie konnte das denn passieren? Stand da kein Beamter mit dem Klemmbrett daneben?
Nein, man muss sich da wirklich die Infrastruktur und die Kommunikationswege des 16. Jahrhunderts vor Augen führen. Nur weil in Stuttgart ein Erlass unterschrieben wird, heißt das noch lange nicht, dass ein Handwerker tief im Remstal seine über Generationen erlernte Arbeitsweise am nächsten Tag sofort umstellt.
Das hat sich also einfach nicht so schnell herumgesprochen.
Richtig. Es fehlte oft schlicht an der praktischen Erfahrung mit diesen neuen Zapfentechniken. Zudem war die Kontrolle in der Provinz damals minimal. So ein herzoglicher Inspektor kam da vielleicht alle paar Jahre mal angeritten.
Okay, das heißt, Papier war geduldig.
Genau. Der örtliche Zimmermann wollte das Gebäude zügig hochziehen und eine Überblattung ist halt einfach viel schneller gesägt als so ein präzises Zapfenloch gestemmt.
Also ein massiver, halblegaler Holzblock. Und man sollte ja meinen, diese strukturell schwächere Bauweise würde sich irgendwann rächen. Weil nur ein paar Jahrzehnte später bricht in der Region buchstäblich die Hölle los. Der 30-jährige Krieg walzt durch das Land und erreicht Plüderhausen im Jahr 1626.
Ja, und die Verwüstung, die dieser Krieg mit sich bringt, die ist wirklich mit nichts zu vergleichen. Wir reden von Hunger, von Seuchen, massiver Brandschatzung. Bis 1648 sinkt die Einwohnerzahl des Ortes, der sich gerade erst so mühsam erholt hatte, auf winzige 200 Menschen.
200 Menschen? Der Ort ist also wieder eine komplette Ruine.
Leider ja.
Und genau hier beschreiben die Quellen ein absolutes architektonisches Wunder. Das direkt an das Rathaus angrenzende Badhaus, das brennt komplett nieder. Das Feuer wütet also in direkter Nachbarschaft, aber das Rathaus übersteht dieses Inferno in seinen wesentlichen Teilen.
Das ist wirklich erstaunlich.
Wie um alles in der Welt überlebt ein Haus, das nur aus Holz, Stroh und Lehm besteht, einen Großbrand, wenn das Haus direkt daneben komplett in Asche fällt?
Das wirkt im ersten Moment total wie ein Wunder, lässt sich aber bauphysikalisch sehr gut erklären. Zunächst einmal hatten diese Badhäuser damals immer massive, offene Feuerstellen, um das Wasser und die Steine zu erhitzen. Das waren ohnehin die brandgefährdetsten Gebäude der ganzen Siedlung.
Okay, das macht Sinn.
Und dass das Rathaus überlebt hat, liegt paradoxerweise an genau diesem massiven Eichenholz.
Moment mal, Holz brennt doch. Das ist doch der Brennstoff schlechthin.
Modernes, dünn gesägtes Bauholz brennt rasend schnell, das stimmt. Aber massive, teils jahrhundertealte Eichenbalken, die reagieren ganz anders. Wenn die Feuer fangen, dann verkohlt zuerst mal nur die äußere Schicht.
Ah, okay.
Und diese dicke Kohleschicht wirkt dann wie ein Isolator. Sie schneidet dem Feuer gewissermaßen den Sauerstoff für das innere Holz ab. Das bedeutet, das Fachwerk schwelt zwar vor sich hin und wird pechschwarz, aber die tragende Struktur bleibt extrem lange stabil.
Krass.
Es stürzt nicht ein, bis der Brand dann vielleicht durch Regen oder fehlende Nahrung im Umfeld irgendwann erlischt.
Es hat sich also quasi seine eigene Feuerschutzschicht gebacken. Es ist faszinierend. Stell dir mal vor, du stehst als einer dieser letzten 200 Einwohner 1648 auf dem Marktplatz. Alles riecht noch nach Rauch, deine Nachbarn sind weg. Aber dieser riesige verkohlte Holzblock von einem Rathaus, der thront da immer noch.
Ein ziemlich starkes Bild.
Und genau diese physische Präsenz, die nutzt der Staat jetzt auf eine ziemlich düstere Weise.
Ja, nach diesen traumatischen Kriegsjahren entsteht ja ein riesiges Machtvakuum. Gepaart mit einer total verarmten, verzweifelten Bevölkerung. Die Verwaltungen, ob jetzt habsburgisch oder württembergisch, die mussten jetzt absolute Härte zeigen. Es begann genau die Zeit, die Historiker später ziemlich treffend als Polizeistaat bezeichnet haben.
Und das Rathaus wird dann quasi zur Waffe dieses Staates. Wir lesen in Professor Wellers Bericht im Geschichtsblatt 21, dass sich direkt im Dachgeschoss, also ganz oben unter den Schrägen, zwei Arrestzellen befanden.
Ja, die Gefängniszellen.
Als ich das gelesen habe, musste ich wirklich stutzen. Zwei Gefängniszellen für ein komplett zerschossenes Dorf mit gerade mal 200 Leuten, das Verhältnis ist doch völlig absurd. Das zeigt doch, dass der Fokus der Obrigkeit gar nicht auf dem Wiederaufbau lag, sondern auf pure Einschüchterung.
Die Architektur spiegelt hier einfach das damalige Rechtsverständnis wider. Es gab damals ja noch nicht diesen modernen Rechtsstaat, den wir heute kennen, mit monatelangen Gerichtsverfahren, Anhörungen oder dem Ziel der Resozialisierung.
Nein, überhaupt nicht.
Die weltliche Obrigkeit brauchte diese Zellen mitten im Rathaus, um sofort sichtbar und extrem physisch zu strafen. Wer die Regeln gebrochen hat, Steuern nicht gezahlt hat oder Unruhe stiftete, der wanderte noch am selben Tag direkt in den Spitzboden.
Das Rathaus war also absolut kein Ort, an dem man sich gerne aufhielt oder mal eben einen Kaffee getrunken hat. Es war eine ständige, drohende Kulisse. Wenn du den Platz betreten hast und hoch zum Dach geschaut hast, dann wusstest du ganz genau, wenn ich jetzt aufmucke, sitze ich da oben im Dunkeln.
Genau. Die Architektur zwang die Menschen damals förmlich zur Unterordnung. Es war ein reines Monument der Autorität. Aber, und das ist das Spannende, eine Gesellschaft bleibt ja nicht statisch.
Zum Glück.
Wenn wir uns jetzt dem späten 18. und dem 19. Jahrhundert zuwenden, dann sehen wir, dass der Staat aufhört, immer nur zu strafen. Er fängt an, das Leben der Bürger aktiv zu verwalten.
Das ist eine enorme Transformation. Die Gesellschaft wird ziviler und das Gebäude muss sich natürlich anpassen. 1799 wird die Fassade im ersten Obergeschoss groß umgestaltet. Und 1805 bekommt Blüderhausen dann das Recht, Krämer und Viehmärkte direkt um das Rathaus herum abzuhalten.
Ein ganz wichtiger wirtschaftlicher Schritt.
Aus dem Ort der Bestrafung wird also plötzlich das pochende Herz der lokalen Wirtschaft.
Weil der Staat einfach neue Funktionen übernimmt. Er muss sich jetzt um die Infrastruktur, um Bildung und auch um Sicherheit kümmern. Und all das, das muss irgendwie in diesem einen Gebäude Platz finden.
Die Quellen lesen sich für diese Epoche wirklich wie die Beschreibung von so einem analogen Schweizer Taschenmesser. Das Gebäude platzt fast vor Aufgaben.
Ja, das kann man so sagen.
Im Erdgeschoss richten sie das Spritzenhaus für die Feuerwehr ein. Ein Stockwerk drüber sitzt die Amtsstube der Verwaltung, direkt daneben der Sitzungssaal. Es gibt ganz normale Wohnungen unter diesem Dach. Und ab 1873 quetschen sie auch noch eine Kinderschule, also eigentlich einen frühen Kindergarten, in das Gebäude.
Diese extreme Verdichtung von Funktionen ist total typisch für Landgemeinden in dieser Zeit. Die hatten schlichtweg nicht das Budget, um für jede neue staatliche Aufgabe direkt einen neuen repräsentativen Bau hochzuziehen.
Also musste das alte Haus herhalten.
Genau, da wurden einfach Zwischenwände gezogen, Räume verkleinert. Das alte Holzgerüst musste im Inneren stetig neue Raumaufteilungen ertragen.
Und das Standesamt war natürlich auch dort. Da gibt es in den Aufzeichnungen diese wahnsinnig charmante Anekdote von Professor Weller.
Ah ja, die Geschichte mit seinem Großvater?
Genau. Sein eigener Großvater, Friedrich Weller, ist zwischen 1892 und 1907 in dieses Rathaus marschiert, um dort exakt 10 Geburtsurkunden für seine eigenen Kinder abzuholen.
Das verdeutlicht wirklich wunderbar, wie tief dieses Gebäude in die ganz privaten Biografien der Menschen eingedrungen war. Es dokumentierte die Geburten, organisierte die Märkte, löschte die Brände und betreute sogar die Kleinkinder.
Aber wie bei jedem Schweizer Taschenmesser, irgendwann reicht halt auch die letzte Klinge nicht mehr aus. Blüderhausen wächst, die neue Eisenbahnlinie zerschneidet den Ort komplett neu. Und 1913, 1914 wird dann ein neues, viel größeres Rathaus gebaut.
Ein logischer Schritt.
Das alte Rathaus, dieses stolze Zentrum der Macht, hat dann plötzlich ausgedient. 1919 verliert es endgültig seine Funktion als Amtsgebäude. Was passiert eigentlich so rein psychologisch und strukturell mit so einem Gebäude, wenn die Autorität einfach ihre Koffer packt?
Es verliert seine Aura. In der Fachsprache nennen wir diesen Vorgang Profanisierung. Ein Raum, der über Jahrhunderte hinweg wirklich Ehrfurcht, Angst oder auch Respekt eingeflößt hat, wird plötzlich auf seine reine physische Hülle reduziert.
Okay, das heißt, der Zauber ist weg.
Genau. Ein Sitzungssaal ist dann halt nur noch ein Raum mit 4 Wänden. Ohne diese staatliche Nutzung verliert das Gebäude seinen imaginären Schutzstatus in den Köpfen der Menschen.
Es wird also quasi wie das leere Schneckenhaus von einem Einsiedlerkrebs. Der Krebs zieht in ein größeres Haus um und die leere Hülle bleibt einfach am Strand liegen, bis jemand anderes einzieht. Und exakt das passiert in Blüderhausen. 1935 privatisiert die Gemeinde das Gebäude und verkauft es an die Familie Kunberger.
Richtig. Und die bauen im Erdgeschoss prompt eine Schreinerwerkstatt ein.
Man muss sich diesen radikalen Bruch mal vorstellen. Dort, wo früher der Schultheiß hochoffizielle Dokumente gesiegelt hat, dröhnen jetzt Sägen und es riecht nach Leim.
Absolut.
Und die Geschichte von diesem Einsiedlerkrebs geht rasant weiter. Nach dem Zweiten Weltkrieg, also ab 1945, dienen die ehemaligen Amtsräume dann als Notunterkünfte für heimatvertriebene Familien. Das Gebäude fängt quasi die Verzweifelten der Geschichte auf. Und 1949 zieht dann noch das Fahrradgeschäft Girasek ins Erdgeschoss. Von der staatlichen Festung zur provisorischen Reparaturstation für Drahtesel.
Diese Epoche zeigt aber auch die enorme Elastizität der historischen Fachwerkarchitektur. Du kannst eine Werkstatt einbauen, du kannst Räume für Vertriebene abtrennen. Das Skelett des Gebäudes trägt all diese Nutzungen einfach mit, auch wenn es optisch und strukturell natürlich stark leidet.
Oh ja, und wie es leidet. Nach Jahrzehnten von dieser extrem intensiven, oft wahrscheinlich auch unachtsamer Nutzung, da fordert das Material seinen Tribut. Wir landen im Jahr 1984. Das Fahrradgeschäft ist längst Geschichte. Das Fachwerkhaus steht nun komplett unbewohnt da.
Und da beginnt dann der typische schleichende Tod von so einer alten Bausubstanz. Ohne Heizung und Belüftung fängt das Holz an zu arbeiten. Feuchtigkeit kriecht langsam ins Fachwerk. Der Putz bröckelt vor sich hin.
Es wird echt zur Rumpelkammer der Gemeinde. Die örtlichen Vereine lagern da nur noch ihre alten Utensilien. Und in der Bevölkerung, das dokumentieren die Geschichtsblätter sehr genau, schlägt die Stimmung plötzlich um. Das ehemals stolze Rathaus wird jetzt nur noch als Schandfleck wahrgenommen.
Ja, das ist leider oft so.
Am Stammtisch fallen drastische Worte. Es wird im Dialekt zitiert, man wolle die Chance nutzen, um das Dengeber zu Schieber.
Um das Ding einfach wegzuschieben. Das ist der unmissverständliche Ruf nach dem Abrissbagger. Ein Phänomen, das wir in den 80er Jahren in ganz vielen deutschen Kleinstädten hatten. Man wollte einfach Platz schaffen für Parkplätze oder für neue Supermärkte.
Aber dann kommt das Jahr 1990. Der Gemeinderat diskutiert intensiv, man ringt mit sich und entscheidet sich im Februar 1990, nein, wir reißen es nicht ab, wir retten es.
Eine gute Entscheidung.
Aber dann schlägt die Realität der Kommunalverwaltung zu. Die Kämmerer rechnen nach und stellen fest, eine fachgerechte Restaurierung würde fast 2 Millionen D-Mark kosten. Und was macht die Gemeinde? Sie verkauft das Gebäude. Schon wieder. Diesmal an den Mitbewerber Hans König. Warte mal, da muss ich wirklich kritisch einhaken.
Gerne, nur zu.
Die Gemeinde hat dieses historische Herzstück, diesen Zeugen von 450 Jahren Plüderhäusergeschichte. Sie beschließen heldenhaft, es zu retten, und im nächsten Moment verkaufen sie es an eine Privatperson, nur weil ihnen die Rechnung zu hoch ist. Ist das nicht eine absolute Bankrotterklärung der kommunalen Denkmalpflege?
Naja.
Verkauft man da nicht die Seele des Ortes an den Meistbietenden?
Das ist eine sehr emotionale Sichtweise, die auch völlig verständlich ist. Wenn man öffentliche Güter privatisiert, dann gibt es immer einen großen Aufschrei. Aber wenn wir die finanziellen Mechanismen einer kleinen Kommune in den 90er Jahren betrachten, dann sieht die Welt etwas anders aus.
Erklär mir, warum das ein kluger Zug gewesen sein soll.
Eine Kommune hat ein festes Budget. Das muss für Schulen, für den Straßenbau und für Kindergärten reichen. Da mal eben 2 Millionen D-Mark in ein leeres, komplett verfallenes Rathaus zu stecken, das ist politisch kaum jemandem vermittelbar. Das Geniale an diesem Verkauf war gar nicht die Abstoßung des Gebäudes an sich,
sondern
der juristische Mechanismus dahinter. Der Gemeinderat verkaufte das Haus nämlich unter extrem harten, vertraglich bindenden Auflagen.
Der Käufer konnte also nicht einfach billig drüber streichen und es als Lagerhalle nutzen.
Im Gegenteil, er wurde gezwungen, das Haus komplett und streng denkmalgerecht zu sanieren. Und durch diesen öffentlich-privaten Vertragstrick, eine sogenannte Sanierungsträgerschaft, konnten plötzlich Landeszuschüsse aus dem großen Fördertopf der Ortssanierung in das Projekt fließen.
Ah, okay.
Das waren Gelder, die die Gemeinde alleine so vielleicht gar nicht hätte abrufen können oder wollen. Es war also kein Ausverkauf der Seele, sondern eine sehr pragmatische Lebensrettung. Ohne diesen Deal hätte am Ende vermutlich doch der Bagger gewonnen, weil das Haus einfach in sich zusammengefallen wäre.
Der harte Pragmatismus rettet also das Kulturgut. Und der Plan geht ja auch auf. Im April 1997 gibt es eine riesige feierliche Einweihung. Und genau das ist ja auch das Hauptthema von Geschichtsblatt Nummer 21.
Ganz genau.
Ein enormes unternehmerisches Wagnis hat sich da ausgezahlt. Wenn du heute durch Plüderhausen läufst, siehst du im Erdgeschoss des alten Rathauses ein feines Restaurant. Und in den oberen Stockwerken sind liebevoll sanierte Wohnungen entstanden. Es ist wieder ein Zentrum des Lebens, nur eben ohne Arrestzellen unterm Dach.
Das Gebäude wurde wirklich aus seinem Dornröschenschlaf geweckt und dem öffentlichen Raum zurückgegeben, wenn auch im privaten Besitz.
Lass uns diese immense Reise am Ende noch einmal kurz sacken lassen. Dieses Holz, das 1569 mit einer eigentlich verbotenen Technik zusammengezimmert wurde, hat 450 Jahre menschliches Drama absorbiert.
Wahnsinn.
Es hat die Flammen des 30-jährigen Krieges überlebt, weil Eichenholz sich seine eigene Schutzschicht brät. Es war ein Instrument des Polizeistaates mit Gefängniszellen, aus denen die Obrigkeit direkt herabstrahlte. Es dehnte sich im 19. Jahrhundert aus, um Feuerwehr, Kindergarten und Standesamt in sich aufzunehmen.
Und es ertrug den Lärm der Schreinerei, die Verzweiflung von Flüchtlingen und den Rost von alten Fahrrädern.
Genau. Und als die Bagger schon fast bereit standen, da rettete ein brillanter rechtlicher Schachzug seine Existenz, um es zu einem Ort der Kulinarik und des Wohnens zu machen.
Es ist im Grunde die perfekte physische Manifestation von Anpassungsfähigkeit. Ein Gebäude, das nicht einfach nur existiert, sondern aktiv an der Geschichte teilnimmt.
Und genau diese Anpassungsfähigkeit bringt mich zu einem Gedanken, den ich dir, lieber Hörer, am Ende dieser tiefgehenden Untersuchung unbedingt mit auf den Weg geben möchte.
Da bin ich gespannt.
Wenn du das nächste Mal an einer modernen Großbaustelle vorbeigehst, wo riesige Bürokomplexe aus Glas, Stahl und Beton hochgezogen werden, perfektioniert und optimiert für exakt einen einzigen Zweck, nämlich die Arbeit an Bildschirmen. Stell dir mal die Frage, rauben wir unseren zukünftigen Generationen damit nicht genau diese historische Chance?
Ein guter Punkt.
Das alte Rathaus in Plüderhausen hat überlebt, weil es wie ein Einsiedlerkrebs war. Es konnte immer wieder eine völlig neue Gesellschaft aufnehmen. Wenn unsere modernen Glaspaläste in 50 Jahren nicht mehr gebraucht werden, kann man dort keine Feuerwehr, keinen Kindergarten und keine gemütlichen Wohnungen einbauen. Wir bauen heute hochspezialisierte Wegwerfarchitektur, weil wir das Prinzip des Schweizer Taschenmessers irgendwie verlernt haben.
Dem kann ich nur zustimmen. Eine Architektur, die sich nicht wandeln kann, die wird den Test der Zeit einfach nicht bestehen. Das alte Rathaus hat genau diesen Test bravourös bestanden.
Und das ist eine Lektion, die weit über das Remstal hinausgeht. Wir bedanken uns bei dir, dass du uns auf dieser intensiven Reise in die bauphysikalischen und historischen Tiefen begleitet hast. Bis zur nächsten Untersuchung.